DW Menschen und Märkte.
Die Folgen der Wassermassen. Was bleibt vom Wirbelsturm Harvey? Die Zukunft der Elektroautos. Wie umweltfreundlich ist die Technologie wirklich? Dies und mehr heute in unserem Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Pia Rauschenberger. Guten Tag. Altkanzler Gerhard Schröder hat sich erstmals öffentlich zu seinem Einstieg beim russischen Ölkonzern Rosneft geäußert. Und er hat sein Bekenntnis mit einem ordentlichen Seitenhieb garniert. Es geht um mein Leben und darüber bestimme ich und nicht die deutsche Presse, sagte Schröder am Mittwoch bei einem Wahlkampfauftritt in Niedersachsen. Immer wieder steht Schröder in Deutschland wegen seines Engagements für russische Konzerne in der Kritik. Was verspricht sich Rosneft vom deutschen Altkanzler? Sabine Stöhr aus dem ARD-Studio Moskau stellt das russische Unternehmen vor.
Rosneft ist der größte Erdölproduzent der Welt, wirbt ein Video für den Konzern. Ros steht im Namen für Rossija, also Russland. Neft heißt übersetzt Erdöl. Beides zusammen also Russöl auf Deutsch. Der russische Staat hält mehr als die Hälfte der Aktien an dem Ölriesen. Deswegen wird Rosneft auch als Staatskonzern bezeichnet. Die verbleibenden Aktien halten vor allem die britische BP, Qatar und das Schweizer Unternehmen Glencore, das mit Rohstoffen handelt. Der Ölkonzern Rosneft wurde vor etwa 20 Jahren gegründet. Seit damals gibt es enge Verbindungen zwischen dem Ölförderer und dem Kreml. Gepflegt werden die vom russischen Präsidenten Putin und Rosneft-Chef Igor Sechin. Das bedeutet, Putin sagt, Sechin macht. Nicht ausgeschlossen, dass das manchmal sogar auch andersrum läuft. Igor Sechin fördert mit seinem Konzern Öl nicht nur in Russland. Rosneft ist auch im Ausland sehr aktiv, zum Beispiel in Algerien, in Venezuela und im Irak. Bei der Einweihung einer Niederlassung in Deutschland sagte Ölchef Sechin im Mai in Berlin: Unsere Aktivität hängt mit direkten Lieferungen an die deutschen Verbraucher zusammen. Das ist eines unserer vielversprechendsten Projekte. Wir möchten unser Geschäft voranbringen. Dafür gibt es gute Voraussetzungen. Wir sind uns sicher, dass die Teilnahme von Rosneft am deutschen Markt die Konkurrenz beleben wird. Der russische Ölkonzern betreibt in Deutschland vor allem Raffinerien, indirekt aber auch Tankstellen. Die Investitionen dafür sollen jetzt verdoppelt werden. Zum Beispiel will Rosneft die Pipeline Druzhba verlängern und auf diesem Weg die beiden Raffinerien in Karlsruhe und bei Ingolstadt direkt mit Rohöl aus Russland beliefern. An dieser Stelle kommt Altkanzler Gerhard Schröder ins Spiel. Er ist potenzieller Kandidat für einen Aufsichtsratsposten bei Rosneft. Der 73-Jährige pflegt schon länger enge Verbindungen zu Russland. Zurzeit ist er Chef des Verwaltungsrats einer Tochter von Gazprom. Die Tochtergesellschaft soll die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee vorantreiben. Jetzt also womöglich auch ein Posten bei Rosneft. Der russische Ölkonzern verspricht sich davon drei Dinge, vermutet der russische Experte für Öl und Gas Michail Krutichin. Erstens, man möchte den Anschein erwecken, dass unabhängige, ja sogar ausländische Teilnehmer im Aufsichtsrat des staatlichen Konzerns sitzen. Zweitens, denke ich, ist das die Belohnung für die Dienstleistungen, die Herr Schröder den russischen Öl- und Gasfirmen erwiesen hat, als er Bundeskanzler war und wahrscheinlich auch noch danach. Weil er die Kontakte nach Europa weiter gepflegt hat. Damit wird er im Jahr ungefähr eine halbe Million US-Dollar verdienen. Und als drittes vermutet Michail Krutichin, Rosneft erhofft sich von Schröder, dass diese Kontakte auch weiter bestehen bleiben. Das seien dann keine politischen Kontakte, da Schröders Ruf durch die Tätigkeit bei Gazprom in diesem Bereich gelitten habe, so der russische Wirtschaftsexperte. Aber es wird hier um Wirtschaftskontakte gehen. Der Zugang zu Personen, die bestimmte politische und wirtschaftliche Ziele der russischen Regierung fördern könnten. Das kann theoretisch auch über Herrn Schröder gehen. Neben Gerhard Schröder stehen sechs weitere Kandidaten auf der Liste für den Posten im Aufsichtsrat. Zu ihnen gehört auch der deutsche Matthias Warnig, Geschäftsführer der geplanten Pipeline Nord Stream 2. Die Aktionäre von Rosneft entscheiden Ende September darüber, wer den neuen Posten besetzen wird.
Sabine Stöhr berichtete. In einer Chemiefabrik in der Nähe von Houston gab es heute zwei Explosionen, die durch die Wassermassen dort ausgelöst wurden. Wirbelsturm Harvey hat auch finanzielle Folgen für die Unternehmen in der Umgebung. Mischa Erhardt berichtet von der Frankfurter Börse.
Houston gilt als die Energiehauptstadt der USA. In und um Houston sind zahlreiche Unternehmen aus der Energiebranche angesiedelt. Auch die überwiegende Zahl von Raffinerien, die Rohöl zu Benzin verarbeiten, haben ihren Sitz in der größten Stadt von Texas. Deswegen trifft Harvey diese Industrie mit besonderer Wucht. Preise für Termingeschäfte mit Benzin haben nach Einsätzen des Sturmes deutlich angezogen. Beim Preis für Rohöl an den Weltmärkten wirkt sich der Sturm allerdings noch nicht aus. Andreas Lipko, Kapitalmarktexperte bei Comdirect.
Die Produktion von Rohöl ist ja international gestreut und die Herstellung von Benzin erfolgt in zentralen Gebieten und die sind natürlich betroffen. Das heißt, wir haben Engpässe teilweise und haben natürlich auch insgesamt eine größere Nachfrage nach Benzin, eben durch den Transport von zum Beispiel Gütern aus den Krisengebieten und in den Krisengebieten rein, halt auch die Fluchtbewegung natürlich von den Menschen. Und das führt natürlich dazu, dass eben gerade dann Benzin in solchen Zeiten und in solchen Situationen immer wieder nachgefragt wird.
Natürlich steht die Hilfe von durch den Sturm und das Hochwasser betroffenen Menschen nun an erster Stelle. Allerdings versuchen sich bereits Unternehmen aus der Finanzindustrie, insbesondere Versicherungen, ein Bild von möglichen Kosten zu machen, die auf sie zukommen könnten. Die Schätzungen der Schäden gehen weit auseinander und sie steigen von einem Tag zum anderen.
Aus meiner Sicht heraus muss man hier wirklich sehen, es sind sehr, sehr viele Folgen, die auch erst wesentlich später eintreffen und hier noch gar nicht kalkulierbar sind. Man kann jetzt sicherlich den Finger ein bisschen in die Luft halten und versuchen, da eine Zielgröße, eine Stellgröße zu ermitteln. Aber das hat man eben auch schon bei den anderen Katastrophen gesehen in der gleichen Größenordnung, dass nachher der finanzielle Schaden wesentlich größer war, als man erst angenommen hatte.
Aktuell kursieren Zahlen von 50 bis 125 Milliarden US-Dollar. Das wäre dann ein Schaden vergleichbar mit dem Tropensturm Katrina, der 2005 weite Teile von New Orleans verwüstet hat und ebenfalls rund 125 Milliarden Dollar gekostet hat. Im Zuge der aktuellen Katastrophe sind deswegen an der Börse Aktien von Versicherungen unter Druck geraten. Werden die USA angesichts ihrer hohen Verschuldung Probleme haben, die Folgen der Katastrophe finanziell in den Griff zu bekommen?
Also die Verschuldungsproblematik ist durchaus vorhanden in den USA. Es gibt ja derzeit auch die Diskussion im Kongress über Steuererleichterungen und überhaupt den Haushalt 2018, der jetzt demnächst verabschiedet werden soll. Und das macht es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Und wenn man dann nochmal relativ hohe Milliardenbeträge dann in diese Region pumpen muss. Allerdings, das erstreckt sich nicht über ein, zwei Monate, sondern das geht dann über Jahre.
Sagt Rudolf Beesch von der Dekabank. Noch sind die Schäden nur sehr schwer kalkulierbar und gewöhnlich dauert es nach solchen Naturkatastrophen Monate oder auch Jahre, bis der Schaden taxiert werden kann. Eines allerdings ist sicher: Vielen Menschen in den USA wird es durch die Schäden sehr schlecht gehen. Im Falle von Katrina waren nur die Hälfte der betroffenen Amerikaner versichert. Für viele Familien, Hausbesitzer und Bewohner der Krisengebiete könnte die Katastrophe einen wirtschaftlichen Totalschaden zur Folge haben.
Mischa Erhardt über die Situation an der Börse nach dem Wirbelsturm Harvey. Amazon und Microsoft wollen ihre digitalen Assistenten verbinden. Bald wird es möglich sein, Cortana von Microsoft und Alexa von Amazon auch auf den jeweils anderen Geräten zu nutzen. Durch die Vernetzung schafft der digitale Assistent von Amazon den Sprung auf Millionen PCs. Und Amazon hält sich damit die Konkurrenz von Google vom Leib. Markus Schuler berichtet aus dem Silicon Valley.
Eigentlich sind die beiden Unternehmen Konkurrenten, dennoch scheint das Bündnis sinnvoll, denn sowohl Amazon als auch Microsoft sind mit ihrer Strategie gescheitert, eigene Mobiltelefonbetriebssysteme zu etablieren. Nun wollen sie bei den boomenden Sprachassistenten den bereits bestehenden Abstand zu Google und Apple vergrößern. Amazon ist hier mit seiner Alexa Marktführer. Microsoft ist auf Millionen PCs weltweit installiert und besitzt mit Cortana ebenfalls einen Sprachassistenten, der in Windows eingebaut ist. In Kürze sollen also zum Beispiel die Termine aus Outlook in Alexa abrufbar sein. Umgekehrt könnten via Cortana vom PC aus Artikel bei Amazon bestellt werden. Ausdrücklich haben die beiden Unternehmenschefs, Jeff Bezos und Satya Nadella, Google und Apple eingeladen, sich an ihrer Allianz zu beteiligen. Doch die beiden Unternehmen schweigen. Anders als bei Microsoft und Amazon sind die Sprachassistenten von Google und Apple fest in die jeweiligen Mobiltelefonbetriebssysteme verankert. Es ist also mehr als unwahrscheinlich, dass sie da mitmachen.
Markus Schuler über das neue Bündnis zwischen Microsoft und Amazon. Elektroautos werden bald richtig groß rauskommen. Besonders seit dem Abgasskandal um den Dieselmotor waren Sätze wie dieser zu hören. Fahrverbote und Quoten für Elektroautos könnten die Umstellung auf die neue Technologie noch beschleunigen. Aber inzwischen gibt es immer mehr Stimmen, die zu bedenken geben, dass Elektroautos gar nicht so umweltfreundlich sein könnten, wie bisher angenommen. Sind Elektroautos also doch nicht unsere grüne Rettung? Mein Kollege Klaus Ulrich hat mit Albert Albers gesprochen. Er ist Leiter des Instituts für Produktentwicklung am Karlsruher Institut für Technologie.
Professor Albers, mittlerweile scheint es sich herumzusprechen, dass Autos mit Elektroantrieb längst nicht so umweltfreundlich sind wie gedacht. Wie stellt sich die Ökobilanz eines Elektrofahrzeugs aus Ihrer Sicht dar?
Wir reden jetzt hier von batterieelektrischen E-Fahrzeugen. Und da kann man davon ausgehen, dass die Herstellung dieses Fahrzeuges also deutlich mehr CO2 und Öko-Effekte hat als bei einem Verbrennungsantrieb. Man schätzt so, dass nach etwa 80.000 Fahrkilometern dieses Anfangshandicap sozusagen aufgeholt. Erst danach wird das Elektrofahrzeug mit Batterie ökologisch sinnvoller, hat Vorteile gegenüber dem Verbrennungsmotor.
Nun sind aber die konventionellen Verbrennungsmotoren ja auch nicht gerade Ökowunder. Welche Vorteile haben sie dann gegenüber dem Elektroantrieb?
Ja, das mit den Ökowunder muss man wieder differenziert betrachten. Zunächst einmal ist die Herstellung dieser Lösung, dieser Fahrzeuge mit diesem Antrieb einfach deutlich ökologisch günstiger. Ferner haben sie natürlich durch die lange Optimierung sehr niedrige CO2-Emissionen. Wenn Sie jetzt bei einem batterieelektrischen Fahrzeug den heutigen Strommix in Deutschland zugrunde legen, ist sogar die CO2-Bilanz eines Elektrofahrzeuges mit Batterie schlechter als das eines optimierten Dieselmotors zum Beispiel.
Wie erklären Sie sich denn diese Diskussionen überhaupt? Wie kann das denn überhaupt in Frage gestellt werden, diese Tatsachen, die Sie jetzt als Fachmann geschildert haben?
Ja, diese Tatsachen werden natürlich immer in den Hintergrund gebracht durch populistische Diskussionen. Und das ist ja auch mein Hauptanliegen. Es ist völlig unakzeptabel, dass man eine Technologie wie jetzt das Dieselprinzip von Herrn Diesel im Dieselmotor grundsätzlich in Frage stellt, ohne dies technisch wirklich zu beleuchten. Es ist aber populistisch und spannend und interessant und man hat wieder ein Thema, das man adressieren kann. Ich glaube aber, und Sie haben es ja richtig angedeutet, dass auch unsere Bevölkerung da so langsam etwas kritischer wird und man das Ganze hinterfragt. Denn wir müssen einfach technologieoffen denken. Politik kann und soll und muss Grenzwerte vorgeben, um ökologisch zu steuern. Aber keine Technologien. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Und gleichzeitig muss man natürlich bedenken, dass der Anteil der Verbrennungsmotoren so abgeschätzt bis zum Jahr 2030 noch deutlich, deutlich weltweit steigen wird. Und dann können wir uns natürlich entscheiden, ob wir die bauen oder andere. Ich glaube auch in diesem Gesichtspunkt, also volkswirtschaftlich, ist es eine sehr gefährliche populistische Diskussion, die von Teilen in der Politik und auch von den Medien hier angeführt wird. Wir gefährden schlicht und einfach Arbeitsplätze.
Aber man muss ja auch sagen, dass diese Diskussion doch auch von der Autoindustrie selbst zumindest aufgegriffen wird, die ja propagiert und veröffentlicht, dass sie enormen Aufwand und enorme Summen in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit für Elektroantriebe konzentriert. Wie bewerten Sie das?
Auch das ist ein Zeichen. Das ist genau das, was ich sage mit der Technologieoffenheit. Ein Unternehmen aus dieser Branche muss sich technologieoffen aufstellen und muss diese neuen Technologien angehen. Wir reden hier von einem elektromotorischen Antrieb. Der kann natürlich auch zum Beispiel mit Brennstoffzelle passieren und dann die Brennstoffzelle versorgt werden mit Wasserstoff. Auch hier ist es ganz wichtig, nicht einseitig Technologien zu propagieren. Und wenn Sie die Automobilhersteller fragen, dann werden sie natürlich auch ganz klar die Aussagen bekommen, dass man noch lange auch an den verbrennungsmotorischen Arbeiten Forschungsanstrengungen machen will. Forschungsanstrengungen an die batterieelektrischen Antriebe, an die hybriden Antriebe, an die Brennstoffzellenantriebe als neue Alternativen sind sehr zu befürworten. Sind enorme Anstrengungen noch notwendig, um hier zu sinnvollen Lösungen zu kommen.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja seit Jahrzehnten mit Antriebssystemen aller Art. Welche Antriebstechnologie geben Sie aufgrund Ihrer Erfahrung die größten Chancen für die Zukunft?
Ich glaube, wir werden noch viele Jahrzehnte einen sehr breiten Mix haben. Wenn Sie global denken, werden wir durch höhere Mobilitätsraten in China, Indien, Afrika zusätzliche Fahrzeuge in der Welt haben. Diese wird man überhaupt nicht alle flächendeckend mit Batterieelektrik betreiben können. Das macht auch keinen Sinn, wenn Sie irgendwo in Afrika da durch die Gegend fahren. Das heißt, wir werden alle Technologien sehen, wir werden noch starke Optimierungen sehen bei den Verbrennungsmotoren. Die nächste Generation der Dieselmotoren wird das Thema Stickoxide weitestgehend eliminieren. Im Bereich des CO2 sind diese Motoren heute schon unschlagbar. Und wir werden viele breite Technologien sehen und sich darauf vorzubereiten, in Forschung und Innovation bei Unternehmen, aber auch bei den Forschern, ist für mich zentral.
Das sagt Albert Albers. Mein Kollege Klaus Ulrich hat mit dem Professor für Produktentwicklung gesprochen. Das war's für heute in unserem Wirtschaftspodcast. Gerd Georgi in der Technik und Pia Rauschenberger am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören und sagen Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.